Mediathek der Zeppelin-Universität präsentiert.
Dr. Christina Weiß am Research Day der Zeppelin-Universität am 4. Februar 2015.
Schönen guten Abend. Jetzt kommt für diejenigen, die eben auch schon hier waren, zu dem Anstaltenvortrag. Also es kommt ein Sprung zu dem Themenkomplex konstruktive Semantik. Ich sage vielleicht zwei, drei Vorbemerkungen dazu, bevor ich dann auch ein Manuskript Ihnen vortragen werde, einen ausformulierten Aufsatz, der allerdings ein gewisses, der ein gewisses Mitgehen erfordert. Das sage ich von vornherein, denn wie schon bei dem letzten Vortrag, den ich auf dem Research Day gehalten hatte, wird auch hier eigentlich wieder die Bedeutung dieses Themas, dieses Themenfelds anhand sozusagen der Entfaltung mittels einer Entfaltung einer Bedeutung eingeführt. Es werden also keine Definitionen an den Beginn gestellt oder sowas, so dass man das, was da eigentlich verhandelt werden soll, mitdenken muss, um nicht verloren zu gehen. Zwei Vorbemerkungen. Der Titel ist natürlich extrem vorbelastet, konstruktive Semantik. Und ich habe den jetzt, ich habe ihn trotz oder wegen dieser Vorbelastung gewählt. Das werde ich jetzt in diesem Referat, in diesem Vortrag hier nicht erörtern können. Aber natürlich, wenn Sie sich damit befasst haben, Sie kennen den aus der konstruktiven Tradition, mindestens aus der intuitionistischen Tradition der Logik, also Brauer, Heiting, dann in den konstruktivistischen Varianten Lorenzen. Mal mehr, mal weniger explizit taucht der Titel konstruktive Semantik doch auch auf, auch etwa bei Dummett, ja, dem bekannten Vertreter der analytischen Philosophie, taucht konstruktive Semantik auf. Was das jetzt im Einzelnen genau bedeutet, darauf will ich jetzt nicht eingehen, weil ich will jetzt nicht die Tradition der konstruktiven Semantik, der konstruktiven Semantiktheorie hier referieren. Das würde mich sozusagen die ganze Stunde beschäftigen und da auch auf die Unterschiede einzugehen. Aber eines kann man vielleicht als gemeinsames festhalten, schon mal im Vorhinein, damit Sie wenigstens so einen Ankerpunkt haben, was das eigentlich sein soll, konstruktive Semantik. Diejenigen, die sich den Titel konstruktive Semantik auf die Fahnen schreiben, die verbinden mit dem, was sie dann als Bedeutung bezeichnen, also als Semantik, ob das jetzt im Bereich der formalen Logik und Mathematik, also Grundlagenforschung, der Fall ist, wo das meistens benutzt wird, oder im Fall der linguistischen Grundlagenforschung. Jedenfalls verbinden die damit ein in irgendeiner bestimmten Weise operationsgebundenes, konstruktionsgebundenes, verfahrensgebundenes Konstruktionskonzept. Ja? Das reicht natürlich nicht hin. Ja? Man muss sich natürlich in diesem Konstruktionskontext dann genauer ansehen, was ist dort eigentlich unter Konstruktivität gemeint und wie unterscheiden sich die verschiedenen Konstruktivismen. Es reicht für ein Projekt konstruktiver Semantik nicht hin, wenn man das jetzt einfach so auf Konstruktivität bringen würde. Aber das ist der Einstieg und das ist auch, wird auch bei mir der Einstieg sein. Und wer meinen letzten Vortrag gehört hatte hier, das war auch der Ausstieg aus dem letzten Vortrag. Ja? Also sozusagen ist es jetzt das nächste Kapitel zu diesem Projekt. Ich nehme das gleich noch ein bisschen auf, aber schließt eben daran an. Die andere Bemerkung ist, dass dieses Projekt konstruktive Semantik als Integrationsformat zu Phänomenologie auf der einen Seite und informationstheoretisch-kybernetischen Projekten von Kognition auf der anderen Seite einesteils mein Habilitationsprojekt darstellt, mit dem ich mich befasse, also die Ausarbeitung dieses allgemeinen Integrationskonzepts, dieses allgemeinen für eine allgemeine Kognitionstheorie, was jetzt auch immer allgemein im Genauen bedeuten soll, zu benutzenden Formats, das ist mein Habilitationsprojekt. Und das soll auch gleichzeitig oder parallel, sollen da in hoffentlich näherer Zukunft auch einige Tagungen, Konferenzen zu stattfinden zu diesem Themenkomplex. Ich hoffe, dass das durchführbar sein wird. Ja. Das nur so als allgemeiner Aufhänger. Wie gesagt, ich werde jetzt nochmal das Ergebnis dessen, was ich zuletzt gesagt habe, nochmal aufgreifen, diesen Gedankengang nochmal aufgreifen. Da wird für Sie, diejenigen, die das nicht gehört haben oder nicht gelesen haben, vielleicht einiges zunächst mal im Unklaren bleiben, lassen Sie es erstmal in Klammern. Ich werde jetzt nicht nochmal, was ich beim letzten Mal gemacht habe, im Einzelnen auf die Begriffe eingehen. Also im Einzelnen, beim letzten Mal habe ich ja im Einzelnen nicht darauf eingegangen, was heißt jetzt eigentlich Informationstheorie auf der einen Seite, was heißt Phänomenologie auf der anderen Seite. Das habe ich da auseinandergenommen. Jetzt knüpfe ich so ein Stück weit an die Ergebnisse an. Ja? Wir können das aber gerne diskutieren und Sie können es ja auch nachlesen oder nachhören. Gut, also ich fange an mit dem Vortrag und ja, lege jetzt einfach mal los und hoffe dann, dass doch einiges wenigstens für Sie klar wird. Also, ich stelle zu Beginn nochmal die Frage, was das eigentlich bedeutet, als Aufgabenstellung bedeutet. Was bedeutet die Aufgabenstellung einer Explikation dieses Theorieformats namens konstruktive Semantik? Welches ein, das ist eben das Ergebnis des letzten Vortrags, welches ein Inbeziehungssetzen von Phänomenologie auf der einen Seite, verstanden jetzt mal ganz allgemein als genetische Theorie der Bedeutungskonstitution, und Informationstheorie, sage ich jetzt mal allgemein, auf der anderen Seite, verstanden als Strukturtheorie aus formalistisch-naturalistischer Perspektive, nenne ich das jetzt mal. Ja, kann man sicherlich darüber diskutieren, ich nenne das jetzt mal so. Gefasst als Komplexitätstheorie, Algorithmentheorie, Rekursivitätstheorie, Berechenbarkeitstheorie, das könnte man jetzt noch ergänzen, ermöglichen soll. Was heißt das eigentlich? Was bedeutet eigentlich dieses Format? Was ist damit eigentlich gemeint? Das heißt, wie konzeptualisiere ich konstruktive Semantik jetzt eben innerhalb meines Projektes, nicht unabhängig von den traditionellen Konzeptualisierungen von konstruktiver Semantik, aber in einer spezifischen Art und Weise. Die Beantwortung dieser Frage, dieser einleitenden Frage nach der Bedeutung von konstruktive Semantik, also nach der Semantik von konstruktive Semantik, ist in einem näher zu erläuternden Sinne gleichbedeutend mit dem Projekt einer konstruktiven Semantik selbst. Ja, die Bedeutung ist gleichbedeutend mit dem Projekt einer konstruktiven Semantik selbst. Da haben wir so eine basale Selbstbezüglichkeit. Das Projekt konstruktive Semantik erhält, anders formulieren, wenn man das anders formulieren wollte, seine Bedeutung in und als die Weise des in ein Verhältnis bringens von Phänomenologie und Informationstheorie. Ja, also die Weise des in ein Verhältnis bringens von diesen beiden Theoriesträngen der Tradition soll dann eigentlich erst das klären, was konstruktive Semantik als Projekt meint. Hierin sieht es sich selbst in seiner Verortung dem konstruktiven Denken verpflichtet. Das, denke ich, hört man raus aus der Art und Weise, wie ich hier entwickle. Und hierin ist es, die Phänomenologen unter Ihnen werden das, wenn es welche gibt, dann wahrscheinlich sofort gedacht haben, diese Melodie habe ich doch schon einmal gehört. Hierin ist es selbst als ein in einem gewissen näher zu explizierenden Sinne allerdings konstruktiv phänomenologisches zu verstehen. Was konstruktive Phänomenologie ist, das gilt es zu klären. Ja? Aber es ist als ein konstruktiv-phänomenologisches zu bezeichnen. Ich komme auf diesen Begriff später nochmal zurück. Als eine solche Verhältnisbestimmung zwischen Informationstheorie und Phänomenologie, wobei hier auch die Bestimmung des Begriffs Verhältnisbestimmung eigentlich eines der zentralen Problemfelder dieses Projektes ist, es als keinesfalls von vornherein etwa mittels irgendeiner zugrunde gelegten Hintergrundphilosophie, dieser Begriff ist sehr vorbelastet, ich werde da noch drauf eingehen, wie die mathematischen Logiker das so schön formalistisch meinen, entschieden zu gelten hat, was denn eine Verhältnisbestimmung sein soll. Also als eine solche Verhältnisbestimmung gewinnt konstruktive Semantik ihre Bedeutung aus der nämlichen Verhältnisbestimmung. Sie ist diese Verhältnisbestimmung, das ist epistemologische Grundannahme. Ja? Dass die Verhältnisbestimmung von Informationstheorie und Phänomenologie, dass diese selber das bedeutet, was konstruktive Semantik sein soll. Ich hatte, und jetzt nochmal die kurze Rekapitulation, ich hatte auf dem letzten Research Day, oder auf dem vorletzten war das, glaube ich, auf diesem Vortrag bereits angedeutet, inwiefern meiner Ansicht nach die zentrale Aufgabe einer allgemeinen epistemologische und prozessuale Aspekte von Kognition in Beziehung setzenden Theorie in dieser Verhältnisbestimmung selbst liegt. Ja, in dieser Verhältnisbestimmung dieser beiden Grundstränge der Kognitionstheorie. diese Verhältnisbestimmung, ich hatte eine kleine Wiederholung, ist in gewissem Sinne erst die sogenannte Hintergrundphilosophie, welche die formale, insbesondere mathematische Logik so schön säuberlich von den formalisierten Kalkülen zu trennen können, glaubt. Ja? Wenn Sie sich da auskennen, die formale Logik, ein Mainstream-Strang der formalen Logik ist der Meinung, die formale Logik hätte mit Philosophie nichts zu tun, sondern erst über die Hintergrundphilosophie. Ja, formale Logik ist formale Logik und dann kann man über eine gewisse Hintergrundphilosophie der formalen Logik ihre Bedeutung zuschreiben. Man kann aber sehr schön zeigen, und andere vor mir haben das auch schon gemacht, dass natürlich die Form der formalen Logik selber eine bestimmte Hintergrundphilosophie, beispielsweise eine atomistische oder eine nominalistische Hintergrundphilosophie, eine äquivalenzfunktionalistische oder was auch immer beinhaltet. Insofern ist die keineswegs als unschuldig zu bezeichnen. Also Hintergrundphilosophie, also von wegen, würde ich jetzt mal sagen. Wenn diese Verhältnisbestimmung selber die Hintergrundphilosophie ist, beziehungsweise nicht die Hintergrundphilosophie, sondern in der Verhältnisbestimmung selber die Form des philosophischen Ansatzes liegt, dann ist sie natürlich gleichzeitig mehr als eine bloße Hintergrundphilosophie. Ja? Da formale Theorien samt ihrer Genesis wie Geltungsbedingungen nicht außerhalb der Verhältnisbestimmung liegen, sondern Teil ihrer sind. Ja, sie ist mehr als eine Hintergrundphilosophie. Sie ist mit der Entwicklung des formalen Formats zugleich die Entwicklung epistemologischer Grundannahmen. Auf diesen Seitenstrang würde ich gerne in diesem Vortrag nicht eingehen, jedenfalls nicht explizit, gerne zu einem anderen Zeitpunkt. Zunächst würde ich gerne noch kurz, bevor ich dann in den Konstruktivitätsbegriff hineingehe, noch bei dem Konzept Verhältnisbestimmung bleiben. Bedeutung der Verhältnisbestimmung liegt also in der Form der Verhältnisbestimmung, so weit, so gut. Ich hatte auf dem vorletzten Research Day ausgeführt, dass eine solche Verhältnisbestimmung Grenzbestimmung sein muss, gut distinktionstheoretisch, gut dialektisch, wenn man so will. Grenzbestimmung hatte ich in diesem Zusammenhang als dasjenige eingeführt, was einen Zusammenhang stiftet zwischen Phänomenologie und Informationstheorie, was die Grundlage oder jetzt mal aus meiner Kölner transzendentalphilosophischen Tradition gesprochen, die Bedingung der Möglichkeit eines In-Beziehung-Setzens darstellt. Ja? Die Grenzbeziehung stiftet einen Zusammenhang, stiftet eigentlich erst die Möglichkeit des In-Beziehung-Setzens von Phänomenologie und Informationstheorie. Das wird sich hoffentlich gleich noch klären, was das bedeuten soll, ist jetzt hier abstrakt formuliert. Ich zitiere, also einen kleinen Ausflug mal noch zu erweitern, ich zitiere in diesem Zusammenhang meinen philosophischen Lehrer Lothar Ehley, der über die Form von Verhältnissen Folgendes ausführt, über die allgemeine Form von Verhältnissen. Eine Diskussion über die dialektische Methode in ihrem Verhältnis, also dialektische Methode in dem Fall, in ihrem Verhältnis zu dem Verfahren der allgemeinen Wissenschaftstheorie und formalen Logik bleibt unverbindlich, wenn sie nicht einen gemeinsamen Boden in der Sache entdeckt. Zitat Ende, Metakritik der formalen Logik. Ich folge diesem Grundsatz, nicht nur diesem, diesem schließe ich mich also an, die Verhältnisbestimmung erfolgt als Explikation des gemeinsamen Bodens von Phänomenologie und Informationstheorie. Soweit waren wir schon. Dieses ist, ich möchte das in der Klammer anmerken, wenn man das jetzt wissenschaftstheoretisch reflektiert, keinesfalls im Sinne eines naiven Realismus oder dergleichen gemeint, gemeinsamer Boden. Gemeinsamer Boden meint gemeinsame Herkunft aus einer basalen Form der Konstruktivität, die ich sozusagen versuche innerhalb von Informationstheorie und innerhalb von Phänomenologie nachzuweisen und daraus sozusagen einen allgemeinen basalen oder zu rekonstruieren, einen allgemeinen basalen, eine basale Form von Konstruktivität, die mich in die Lage versetzen, beide Formen von Konstruktivität zueinander in ein Verhältnis zu setzen. Ja? Es geht nicht um, irgendwie, wenn hier Lothar Ehler von der Sache selbst spricht, dann ist damit nicht gemeint, unabhängig von Tätigkeit oder dergleichen. Okay, in meinem letzten Vortrag war ich auf die Gemeinsamkeit hinsichtlich Konstruktivität bereits andeutungsweise eingegangen, beziehungsweise hatte folgendes Fazit gezogen. Jetzt kommen wir zu dem Ende. Der gemeinsame Boden der Verhältnisbestimmung von Phänomenologie und Informationstheorie ist zu bestimmen als Konstruktivität, genauer jetzt als eine den unterschiedlichen Formen von Konstruktivität auf phänomenologischer wie informationstheoretischer Seite inhärente basale Konstruktivität. Und wie die aussieht, diese basale Konstruktivität und wie die zu bestimmen ist, wenn man sie dann als Verhältnisbestimmung dieser beiden Grundstimmungen der Kognitionsforschung ansieht, das ist eine wesentliche Aufgabe dieser Arbeit, dieses Projekts. Ja? Wie sieht das aus? Ich möchte einen kleinen Exkurs, weil der wichtig ist, ganz, ganz kurz einen kleinen Seitengedanken anführen. Hierbei ist Folgendes, weil das meiner Ansicht nach häufig übersehen wird, wichtig zu betonen. Die Tatsache, dass mittels der Explikation eines basalen Mediums, ich nenne es jetzt mal Medium, phänomenologische Bedeutungsbegriffe und informationstheoretische Strukturbegriffe in ein Verhältnis gesetzt werden können, beziehungsweise als ein Verhältnis gesetzt werden, bedeutet nicht, und zwar gerade nicht, die Reduzierbarkeit der einen Seite auf die andere. Nicht die Auflösung von Phänomenologie in Systemtheorie oder dergleichen. Ja? Jedenfalls meiner Überzeugung nach. Sie wissen, dass diese Begriffe beispielsweise in der Luhmannschen Systemtheorie eine zentrale Rolle spielen. Auf der einen Seite diese informationstheoretische Modellierung von Systemen, auf der anderen Seite phänomenologische Begrifflichkeiten. Und ich behaupte im Zusammenhang mit dieser Arbeit, die Explikation des basalen Integrationsmediums braucht diese beiden Seiten. Ja, braucht die informationstheoretische wie die phänomenologische und also die systemtheoretische wie die phänomenologische, wenn man jetzt mal Informationstheorie über Systemtheorie ersetzt, und ist nicht die eine Seite ist auf die andere reduzierbar. Wir haben es immer mit Relationen und Relata zu tun. Dieser Umstand lässt sich, wie ich jetzt ja schon angedeutet hatte, sehr schön etwa mit Blick auf die Luhmannsche Theorie sozialer Systeme veranschaulichen. Welche ja, Sie wissen das alle, sind, gespickt ist mit phänomenologischen Theoriefiguren wie Sinn, Bedeutung, Bedeutung ist bei Luhmann Fremdreferenz genannt, Zeit, gefasst als Differenz von Retention und Potention oder als Differenz von Aktualität und Potentialität. Ich könnte das jetzt weiterführen. Es ist gespickt mit phänomenologischen Begrifflichkeiten. Man kann jetzt Folgendes, ich bin immer noch in dem Diskurs, man kann Folgendes dazu sagen. Zwar findet innerhalb der Luhmannschen Theorie, was die Chronologie der Begründungsfiguren anbelangt, eine Verschiebung von stärker am phänomenologischen Vokabular orientierten Metaphorisierungen hin zu an distinktionstheoretischen und semiotischen Konzepten orientierten Schematisierungen statt. Wenn man spotten will, ich will nicht, aber wenn man spotten wollte, könnte man sagen, von quasi Husserl zu quasi Spencer Brown. Das findet statt. Hierbei ist allerdings mit allem Nachdruck darauf zu verweisen, und das möchte ich kurz vorgreifend sagen, dass, also diese Verschiebung kann man nachweisen, dass es sich bei Spencer Browns Ansatz einer quasi-intuitionistischen Protologik, also einer in irgendeiner Weise in dieser intuitionistischen Tradition stehenden Form von Logikeinführung, um einen auch phänomenologischen bzw. konstruktiv-phänomenologischen Ansatz at its best handelt. Ja? Also der Weg von der Phänomenologie Husserls zur Phänomenologie Spencer Browns kann man nicht als Wegwendung von der Phänomenologie behandeln. Ein auch konstruktiv-phänomenologischen Ansatz handelt, der gleichermaßen mit einem transzendental-philosophischen Anspruch im Sinne des Aufzeigens einer konstitutiven Unterscheidungs-Bezeichnungspragmatik auftritt. Ja, die transzendental-philosophische Linie bei Spencer Brown mag ein wenig anders sein. Es mag eher eine transzendentale Distinktionspragmatik sein, die da vorgeführt wird. Aber es sind immer noch die Gesetze der Form. Ja? Die Gesetze der Form, die allgemeinen Gesetze der Form. So wie Transzendentalphilosophie das auch formulieren würde. Der Wechsel von Phänomenologie Variante A, also Husserl, zu Phänomenologie Variante B, Spencer Brown, der ja eher in der Tradition dieser semiotisch-phänomenologischen Richtung Peirce und so weiter steht, aber das kommt später, kann daher meiner Überzeugung nach systematisch nicht als eine Abwendung Luhmanns von der transzendentalen Phänomenologie interpretiert werden. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, das ist kein philosophieinternes Gespräch jetzt hier, sondern es ist ein systematischer Punkt, was das Verhältnis von informationstheoretischen und phänomenologischen Begrifflichkeiten in der Systemtheorie anbelangt. Wenn das auch von ihm selbst so aufgefasst wird, ja, das interessiert mich jetzt an dieser Stelle nicht, also wenn er auch meint, dass sozusagen hier Phänomenologie in Kybernetik eingegangen ist. Vielmehr artikulieren diese Verschiebungen von Phänomenologie A zu Phänomenologie B implizit meiner Ansicht nach die von mir behauptete Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit der Explikation eines basalen Integrationsmediums für phänomenologische und informationstheoretische Begründungsfiguren. Luhmanns Ausflüge in die Unterscheidungslogik stellen innerhalb der Systemtheorie Fragmente eines derartigen basalen Integrationsmediums dar, ist meine Behauptung. Das heißt, die Stellen, wo sozusagen Luhmann, und die Stellen sind ja sehr viele, wo Luhmann eben diese distinktionstheoretischen Überlegungen einbaut, sind eigentlich Stellen des Versuchs der Integration von Informationstheorie, Strukturtheorie auf der einen Seite und Phänomenologie auf der anderen Seite. Das heißt, es sind Metastellen, wobei es bei Luhmann schwer sozusagen ist, die jetzt im Einzelnen herauszufinden, weil eigentlich alle Stellen, viele Stellen Metastellen sind, aber eben von besonderer wissenschaftstheoretischer Relevanz, ja, weil er eben dieses vernommen hat oder gesehen hat, vermute ich, ob es jetzt explizit oder implizit ist, dass es eines Mediums bedarf. Er hat es allerdings nicht so bezeichnet, sondern er hat es als quasi Ersatz für die phänomenologische Begründung via Husserl gesehen. Ich sehe das als Symptom der Notwendigkeit eines Integrationsmediums. Dieses konstitutive Beschreibungsproblem innerhalb seines Entwurfs als Beschreibungsproblem einer Zusammenführung informationstheoretischer und phänomenologischer Zugänge hat eben diese beiden, und es ist ja auch richtig so, dass er diese beiden hat, weil er steht ja als Soziologe vor diesem Problem, ja, dieser Zusammenführung. Also zu Gegenständen dieses Beschreibungsproblems hat Luhmann jedenfalls aus meinem Wissen allerdings nicht gesehen bzw. nicht in dieser Weise aufgefasst und expliziert. Ja. Das ist sozusagen, also das können Sie, Sie können also dieses, was ich hier vorhabe, ja, Verhältnisbestimmung, ich habe es jetzt erstmal allgemein eingeführt, können Sie am Beispiel jetzt, ja, also, oder am Beispiel der Luhmannschen Systemtheorie sich vielleicht veranschaulichen, was das denn bedeutet eigentlich, diese Begriffe zueinander in Beziehung zu setzen. Und gut, was das auf soziologischer oder der Ebene soziologischer Theorie bedeuten würde, wäre sicherlich etwas anderes, als was das auf allgemein wissenschaftstheoretischer oder kognitionstheoretischer Ebene bedeutete. Aber Luhmann hat das jedenfalls aufgegriffen, aber er hat es nicht als dieses Problem behandelt. Ja, aufgegriffen im Sinne von, da fehlte irgendetwas. Ich möchte jetzt aber nicht weiter darauf eingehen, das war nur ein Exkurs, sondern ich möchte weiter zum Titel konstruktive Semantik kommen. Also, wenn wir jetzt nochmal von diesem Beispiel ausgehen, konstruktive Semantik. Das semantische Kompositum konstruktive Semantik verweist einerseits auf eine Form von Bedeutungskonstitution, die als diese Konstruktionsinvarianten, ja, und damit Formalisierungen aufweist, jedenfalls Möglichkeiten zur Formalisierung aufweist, eines Teils. Zugleich aber auf eine Form von Konstruktivität, die grundsätzlich und nicht erst nachträglich auf Bedeutung bezogen inhaltlich ist. Ja? Also auf eine, die versucht, diese beiden Stränge dahingehend zu verbinden, dass sie sagt, ja, Konstruktivität, Prozessualität ja, aber bedeutungsbezogen auf der einen Seite und Bedeutungsbezug ja, aber nicht in dieser Weise transzendental wie bei Husserl, sondern prozessgebunden. Ja, und da eher bei Luhmann als bei der reinen Transzendentalphilosophie, die sozusagen auf die Prozesshaftigkeit keine Rücksicht nimmt, der Phänomenologie, wie Husserl sie vorgestellt hat. Diese basale Konstruktivität, die hier gesucht werden soll oder expliziert werden soll, ist also übersetzbar sein in eine oder als A, das ist jetzt nochmal nur eine Variation, formale Strukturtheorie bzw. Strukturtheorie des Formalen auf der einen Seite mit den Implikationen, die das hat, also mit Ersetzungsgleichheit als Grenzbedingung bzw. strukturbildendem Element, also mit Substituierbarkeit, Äquivalenz und alles dem, was formale Theorien jedenfalls in ihrer herkömmlichen Gestalt so haben. Beispielsweise die Logik. Ja, ich bin hier sehr, sehr an der Logik orientiert, aber das gilt für andere auch. Das gilt auch für die Systemtheorie. Und B, soll sie diese allgemeine basale Konstruktivität übersetzbar sein in oder als Phänomenologie, so wie Husserl sie konzipiert hat, als eine Theorie qualitativer Unterscheidung. Allerdings, oder diese husserlsche phänomenologische Theorie qualitativer Unterscheidung von qualitativer Bedeutung hat in dieser, oder diese Theorie in der husserlschen Gestalt hat allerdings den Bezug qualitativer Unterscheidung zu formalen bzw. formalisierten Distinktionen nur unzureichend betrachtet. Ja, da war ich eben schon drauf eingegangen. Das heißt, den strukturtheoretischen Teil dieser Bedeutungstheorie. Er hat das unzureichend betrachtet, beziehungsweise, wenn Sie das ein bisschen kennen, Husserl hat quasi formalistisch die Nichtformalisierbarkeit der Erfahrung beteuert. Ja? Husserl, der Mathematiker, hat, was seine Phänomenologie anbelangt, also was seine phänomenologische Konzeption, und das ist ja eine Konzeption der Erfahrung in Welt, ist jetzt mal der Unterschied zu Heidegger, den lassen wir jetzt mal weg an dieser Stelle, hat aber strukturtheoretische Überlegungen, was Formalisierbarkeit oder dergleichen anbelangt, hat gesagt, das lässt sich nicht formalisieren, Erfahrung lässt sich nicht formalisieren, Erfahrung ist grundsätzlich unscharf. Solche Argumentationen hat er gebracht. Als ob Formalisierung oder Formalität grundsätzlich und konstitutiv nur etwas mit Schärfe und Nichtschärfe zu tun hätte und nicht mit so etwas wie mit Vergegenständlichung, ja, mit Fixierung in erster Linie und nicht nur mit der Frage des Maßes. Und deswegen sage ich, der Formalist, ja, der sozusagen sich gefragt hat, kann man denn Formalität auf Erfahrung anwenden? Also der sozusagen diesen Gedanken hatte, nein, das kann man nicht auf Erfahrung anwenden, weil Erfahrung ist nicht in dieser Weise exakt. Das kann man nur auf Mathematik anwenden, formale Theorien. Ja. Diese Tendenz der Erfahrung, bei Husserl ist Erfahrung, man kann das auch in andere Kontexte sicherlich übersetzen, also in eher soziologische Kontexte, zur Vergegenständlichung, zur Invarianzbildung, die war ihm fremd und die hat er nicht berücksichtigt. Ja? Also das hat der Mathematiker und in dem Sinne Positivist fast, also nicht in dem Sinne, dass er Mathematiker und Positivist, aber in dieser Haltung Positivist, hat die Nichtformalisierbarkeit der Erfahrung beteuert, anstatt der Formalität in der Erfahrung nachzugehen. Dies hatte vor ihm Hegel getan, wie Sie wissen, jedoch um einen Preis, den der Mathematiker im Gefolge der kantischen Transzendentalphilosophie Edmund Husserl nicht zu zahlen bereit war. Dialektische Logik, spekulative Philosophie, ein drittes als Verhältnisbestimmung von erlebendem Bewusstsein und Wissenschaft. Ja, das wollte Husserl nicht. Ja, Husserl hat zwar die Phänomenologie begründet, also die moderne Phänomenologie mitbegründet, als sozusagen eigenständige Methode, wenn man sollte eine eigenständige Methode der Philosophie als strenge Wissenschaft sein, aber sie sollte keine eigene Logik noch einmal vorbringen. Ja? Es war nicht nochmal sozusagen der Eigenstand der Phänomenologie ist der der Wesensschau, also der des Sehens, der Reflexion, ja, der Konturen, die sich da zeigen in dem phänomenologischen, in der phänomenologischen Reduktion, in den spezifischen Methoden der Phänomenologie, aber jetzt nicht wie Hegel, jetzt nochmal eine eigene Theorieform und nochmal eine eigene Methodik da irgendwie einbringen und damit nochmal den beiden Seiten im gewissen Sinne Platz zuweisen. Das war es nicht. Es sollte sich etwas zeigen, aber letztendlich nicht eine zu der Mathematik nochmal eigene Logik oder sowas hinzukommen. Das hat er nicht gemacht, dazu war er traditioneller Mathematiker. Ja, ich muss jetzt nicht dessen Mathematikgeschichte erzählen, aber jedenfalls war er das. Gut, was heißt das nun? Heißt das nun, kommt nun eines dieser berühmten zurück zu, das würde ja an die ZU passen, zurück zu Hegel, um eine konstruktive Semantik als basales Integrationsmedium für Phänomenologie und Informationstheorie zu explizieren? Wenn ich Joachim Landkammer in die Augen schaue, sage ich ja. Nein, aber also heißt es zurück zu Hegel, wenn es denn nun Hegel getan hat, nach meiner Behauptung, diese Beziehung herzustellen und Husserl hat es nicht getan. Nun, ich will darauf eine zweiteilige Antwort geben. Was die allgemeine konzeptuelle Erfassung des Verhältnisses qualitativer Bedeutungstheorie, qualitativer Bedeutungstheorie einerseits und ich nenne es jetzt mal quantitativer, ist aber nicht ganz passend, aber irgendwie quantifizierender, unterschiedene Qualitäten als gleichgültige Elemente behandeln. Ne? Das ist ja ganz wichtig bei Hegel, dieses in die Gleichgültigkeit bringen. Und da, das ist die Grundlage des Formalismus. Unterschiedene Qualitäten als gleichgültige Elemente behandeln, da Strukturtheorien andererseits anbelangt. Was also dieses ganz allgemeine Verhältnis anbelangt, gibt die Hegelsche Logik sicherlich das Maß an, unterhalb dessen nicht mehr diskutiert werden kann. Das würde ich sagen, würde ich als Behauptung aufstellen. Was die konkrete inhaltliche Ausgestaltung nun anbelangt, bedeutet dies jedoch insofern keinen Rückgang in Hegel, als das Material einer solchen Verhältnisbestimmung und damit auch die Form und Formen der Relationierung ein anderes geworden ist seit Hegel. Ja, wir leben jetzt nicht mehr zu Hegels Zeiten. Formalisierungen sind heute diejenigen der mathematischen Logik und anderer Gebiete der Mathematik, der Komplexitätstheorie, Algorithmentheorie, künstlichen Intelligenz etc. Das hängt alles miteinander zusammen. Die Bedeutungstheorie ist jetzt auch nicht mehr nur die Hegelsche, wo es nach dem Verhältnis von Bewusstsein und Gegenstand und Selbstbewusstsein geht oder um dieses Verhältnis geht, sondern die Bedeutungstheorie hat in der Husserlschen Phänomenologie und nach ihr auch durch die Hineinnahme semiotischer Konzepte, also Peirce beispielsweise, ihre Ausgestaltung erfahren. Konstruktive Semantik muss hieran sich ausrichten, also an dem, was sozusagen in der Zwischenzeit passiert ist. Sie muss anders formuliert die auf der Basis informationstheoretischer bzw. komplexitätstheoretischer Strukturtheorien, Luhmann, formulierte Gegenstandswelt mit den auf der Basis phänomenologischer Begrifflichkeiten wie Intentionalität oder Zeit formulierten Zugängen, Epistemologien verknüpfen in Richtung einer, das wäre jetzt ein anderer Titel, phänomenologischen Informationstheorie, einer konstruktiven Phänomenologie. Das ist somit dann auch die Aufgabenstellung dieses Projekts. Jetzt eine Erläuterung dessen, was ich vorher konstruktive Semantik genannt habe. Nebenbei bemerkt zum Titel konstruktive Phänomenologie, ist nicht meine Erfindung, ähnliche Ziele einer konstruktiven Phänomenologie verfolgten und verfolgen der Husserl-Schüler, der umstrittene Husserl-Schüler, nicht umstritten wegen seiner philosophischen Husserl-Forschung, sondern wegen seiner Nazi-Vergangenheit, Oskar Becker. Der von mir eben schon erwähnte Lothar Ehlei, also mein Lehrer in Köln, also auch mit dem Titel, Richard Thiessen aus San Diego, meine ich, Marc van Atten, Paris, um nur einige zu nennen. Also diese zusammen, ja, unterschiedlichen Weisen sicherlich ausgeführt, aber in irgendeiner Weise Engführung von formalen Strukturtheorien und Phänomenologie. Das gliedert sich also einen allgemeinen Problemzusammenhang. Drittens, das war jetzt zweitens konstruktive Semantik, drittens die Gestalt einer konstruktiven Semantik alias phänomenologische Informationstheorie oder konstruktive konstruktive Phänomenologie. Ich habe bisher immer allgemein darüber gesprochen, ja, wie diese Verhältnisbestimmung aussehen soll, wie soll sie denn aussehen oder was sind denn die konkreten Inhalte, die da zu behandeln sind. Das Schwierige, das können Sie auch schon bei Hegel nachlesen, beziehungsweise, wenn Sie so wollen, bereits bei Thomas von Aquin. Da ist das Stichwort Essentia Singularis. Das Schwierige ist die Konkretion in diesem Zusammenhang. Wie stehen denn nun Rekursionstheorie, Komplexitätstheorie auf der einen, Phänomenologie auf der anderen Seite in einem Verhältnis via basaler Konstruktionstheorie aufgefasst als Differenzeinheit von Distinktion und Anzeige? Ja, kommt schon ein kleiner Wink. Wie stehen die denn nun zueinander? Sie können sich vorstellen, ich kann an dieser Stelle, das ist Gegenstand dieses Projekts, und ich kann das nur skizzenhaft aufzeigen, wie denn dieses Verhältnis im Einzelnen zu bestimmen ist. Die vollständige oder die eine grundsätzliche Beantwortung ist eben Gegenstand des gesamten Projekts. Aber ich möchte auf drei Ebenen eingehen, die dabei meiner Ansicht nach zu berücksichtigen sind bei dieser Verhältnisbestimmung. Erstens, wenn es eben um die Frage geht, wie sieht so eine konstruktive Semantik aus? Erstens muss eine allgemeine epistemologische Reflexion des Verhältnisses von Distinktion und Anzeige, Bedeutungskonstitution und Zeichen stattfinden. Natürlich haben das vor mir andere getan. Das ist sozusagen zentraler Gegenstand sowohl der Philosophie als auch der nachfolgenden semiotisch-linguistischen Tradition. Aber dazu bedarf es einer Positionierung innerhalb einer solchen Verhältnisbestimmung. Distinktion und Anzeige deswegen, weil es auf der einen Seite um qualitative Bedeutungsunterscheidungen, Phänomenologie geht, auf der anderen Seite um sowas wie Zeichenstrukturen, Iterativität, Rekursivität. Und deswegen muss dieses basale Verhältnis zwischen Zeichen und Anzeige behandelt werden und in einer bestimmten Weise behandelt werden. Und das findet auch statt innerhalb dieses Projekts. Zweitens kann man so etwas, da werde ich gleich noch drauf eingehen, jetzt stelle ich es einfach nochmal so dar, gibt es so etwas wie eine Protosyntax des Bedeutens, eine Art Minimalformalismus? Die Funktion dieser Frage oder dieses Punktes, wie gesagt, ich werde da später nochmal drauf eingehen, aber es gibt, ist hier eigentlich die Frage nach einer Brücke, einer Art Brücke zwischen den allgemeinen epistemologischen Überlegungen hinsichtlich des Verhältnisses von Bedeutung und Anzeige, Bedeutung und Zeichen. Gibt es eigentlich so etwas wie eine basale Übersetzung in einen basalen Formalismus? Diese Frage kommt nicht aus der Luft gegriffen, deswegen, weil Sie kennen vielleicht, wenn Sie sich mit Logikentwürfen befasst haben, immer wieder diese Versuche, so ganz minimale Formalismen zu formulieren, die dann die Funktion haben, Formalität einzuführen. Ja, da gibt es einige verschiedene, nicht nur Spencer Brown, den wir kennen Sie vielleicht hier, weil er hier von einigen in bestimmter Weise benutzt wird. Aber Spencer Brown hat einen solchen basalen Formalismus, Peirce hat ihn auch vor ihm gehabt, Brauer hat ihn auch gehabt, oder hat, Lorenzen hat diesen basalen Formalismus. Also die Frage, lässt sich sowas formulieren oder wie stehen denn verschiedene basale Formalismen zueinander, ja? Die so den Übergang darstellen zwischen der sozusagen, ja, Welt, sage ich jetzt mal, zwischen dem Bereich des noch nicht Formalisierten und dem Bereich des dann durchformalisierten, des dann sozusagen in sich rekurrierenden Arbeit, diese Zwischenstellung zwischen diesen Rekursionstheorien und Strukturtheorien auf der einen Seite und den Bedeutungstheorien, den noch nicht formalisierten. Das ist das, was mich interessiert und deswegen spielt auch diese Frage eine Rolle. Und drittens, die eigentlich dann für die Bereiche interessante Frage, nämlich für Informationstheorie und Phänomenologie interessante Frage, wie sehen denn die einzelnen Theoriefiguren, wenn ich da mal so atomistisch reden darf, bitweise, wie sehen denn die einzelnen Theoriefiguren innerhalb einer solchen Verhältnisbestimmung dann aus, wenn man sie mittels eines basalen oder zunächst mal einen basalen Konstruktivismus übersetzt? Also wie sieht denn Intentionalität zum Beispiel als der Grundbegriff der Phänomenologie, phänomenologisch konzipiert ja als Bedeutungsintention und Erwartungserfüllung, respektive Enttäuschung auf der einen Seite im Vergleich mit den Theorien rekursiver Strukturgenese, rekursive Erzeugungsregeln auf der anderen Seite. Das heißt, wenn ich diese basale Konstruktivität, wenn ich die expliziere, ändert das was über die Verhältnisbestimmung solcher Begrifflichkeiten? Sehen die dann anders aus? Sehe ich die dann sozusagen ineinander? Ja? Kann ich dann sehen, wie an der Intentionalität Husserl, an diesem Konzept der Bedeutungsintention und Bedeutungserfüllung oder Enttäuschung, wie sich da so etwas abzeichnet, wie auf der anderen Seite eine rekursive Regel? Ja? Also wie sozusagen dass nur zwei Seiten einer Medaille sind, um das jetzt mal mit diesem ganz einfachen Bild zu verdeutlichen, kann ich dann sagen, wenn ich das und das weglasse, sehe ich die rekursive Regel, wie sie so in sich läuft, dann sehe ich bei Husserl nur die Rekursion, die Rekursion, die Rekursion. Und wenn ich die Rekursivität, also die Formalität, die Gleichgültigkeit der Bedeutung weglasse, dann sehe ich Intentionalität, dann sehe ich Horizont, dann sehe ich Bedeutungsintention und Erfüllung, ja? Es könnte ja sein, dass man sozusagen dadurch durch diese Explikation dieses allgemeinen konstruktiven Mediums so eine Kippfigur schafft aufzuzeigen. Das wäre sicher schön. Als Unterpunkt, also nochmal zu dem Punkt 3, als Unterpunkt zur Intentionalität, als dem allgemeinen Thema der Phänomenologie, wäre auch zum Beispiel der Aspekt dann Zeitlichkeit in den Blick zu nehmen. Ja? Was bedeutet das denn für Zeitlichkeit, wenn man es eben schafft, so eine basale Konstruktivität zu explizieren, die sowohl zeitlichen Konzeptionen aus der Phänomenologie aufnehmen kann, wie auch zeitliche Konzeptionen aus der Komplexitätstheorie, die mit Irreversibilität und dergleichen konfrontiert sind, kann man darüber vielleicht die beiden Zeitbegriffe in ein anderes Verhältnis setzen, wenn man sie über diese basale Konstruktivität fasst, so dass man an dem vermeintlich subjektivistischen Zeitbegriff Husserls und dann auch teilweise noch von Luhmann übernommen, diese Form von Systemzeiten erkennen kann, vice versa, wäre auch schön, wenn man das sehen könnte. Oder auch um zu drei zu kommen, als weiterer Unterpunkt wäre sicher interessant, modaltheoretische und logische Überlegungen zum Verhältnis von Möglichkeit, Wirklichkeit und Notwendigkeit. Lässt sich mittels Explikation basaler Konstruktivität eine inhärente Verbindung formaler und nicht formaler Modalbegriffe skizzieren? Das wäre sicherlich schön. Die Vermutung liegt natürlich nahe, ich führe jetzt natürlich all die Punkte auf, wo ich einen positiven Verdacht habe oder wo ich teilweise auch schon Positives meine zu sehen. Ich würde jetzt gerne, das war jetzt sozusagen die Skizze der abzuarbeitenden Punkte, ja, also jedenfalls einiger abzuarbeitender Punkte, wenn ich noch ein paar Minuten Zeit habe, würde ich gerne den Lösungsweg, in Anführungszeichen, formalistisch auszudrücken, also die Weise, wie ich, habe ich die noch?
Also ich muss um 6 Uhr gehen.
Ich habe Zeit.
5 Minuten gibt es noch. Ich würde gerne noch so, also die 5 Minuten noch nutzen, vielleicht... wie lange haben wir Zeit? Bis 6 oder bis 6:15? Okay. Also, zu 1, ich habe gesagt, man muss das Verhältnis zwischen Distinktion und Anzeige klären. Dazu möchte ich noch einiges ausführen. Die allgemeine epistemologische und semantische Problemstellung des Verhältnisses von Bedeutung und Bezeichnung. Die Explikation eines integrativen Formats, welches Bedeutung und Bezeichnung als Seiten oder Aspekte einer einheitlichen Operativität konzipiert, ist insofern bedeutsam für die Explikation einer konstruktiven Phänomenologie, als die Weise der Abarbeitung dieser Problemstellung wegweisende Grundunterscheidungen und Entscheidungen impliziert. Etwa, ich nehme jetzt mal ein Beispiel, etwa die behauptete Nachträglichkeit der Zeichenfunktion gegenüber der Bedeutungsfunktion, die angenommene zeichenlose reine Bedeutungsfunktion bei Brauer und Husserl. Ja, vielleicht kennen Sie das, Brauer ist da sehr ähnlich. Korreliert mit einem transzendentalen Subjektivismus, damit verbunden einer dichotomen Trennung von empirischen und transzendentalen Aspekten der Bedeutungskonstitution und. Ja, also einer verstellten Möglichkeit, diese beiden Seiten, Prozessualität und Bedeutungsseite, in irgendeiner Weise zusammenzuführen oder zusammenzudenken. Ja? Weil von vornherein gesagt wird, Zeichenfunktion ist etwas Nachträgliches. Bedeutungskonstitution ist etwas Primäres und Zeichenfunktion dient nur der Vermittlung. Anzeichen dienen der Vermittlung. Bei Brauer wird das nur, und das ist bei Brauer despektierlich gemeint, auf dem Bereich der Kommunikation. Ja, Zeichen, wozu dienen denn schon Zeichen? Selbst in der Mathematik haben die nur die Funktion der Kommunikation, also des nachträglichen Miteinanderplapperns. Aber in der Realität findet die Mathematik in Mente statt. Ja. Ohne Zeichen, was natürlich ein schwierig vorstellbarer Vorgang ist, aber so stellt er sich das vor. Und Husserl stellt sich das im gewissen Sinne ähnlich vor. Zeichen spielen dort zwar eine Rolle bei Husserl, aber sie sind auch abkünftig gegenüber der Bedeutungsintention. Also, wenn man das so formuliert, dann mündet man Behauptungen in so einen transzendentalen Subjektivismus, den man, wie ich finde, nicht wollen kann. Die behauptete Nachträglichkeit der Bedeutungsfunktion, das gibt es auch, die andere Seite, gegenüber der Zeichenfunktion durch die Formalisten, das ist eigentlich die Regel bei den Formalisten, also bei den formalen Logikern, Hilbert Ackermann in gewissen Rücksichten, der methodische Konstruktivismus der Erlanger Schule, also Lorenzen Kammler, die anfangen mit beliebigen Kalkülspielen, die bedeutungslos sein sollen. Die ganze moderne formale Logik im Allgemeinen, die sagt, wir haben zuerst sozusagen die Zeichenstruktur, Hilbert hat das gesagt, am Anfang ist, mit so einem Pseudo-Bibelzitat, am Anfang ist das Zeichen, hat Hilbert gesagt, und danach kommen dann, werden wir dem, der Zeichen gegenüber eine Semantik definieren. Also wenn man das so rum macht, auch wieder, führt auf der anderen Seite zu einer quasi nominalistischen Position, die Elemente und Strukturen formaler Theorien betreffend. Verdeckt wird hierbei der Umstand, dass mindestens hinsichtlich Äquivalenz im Sinne von Ersetzungsgleichheit in Kalkülen, an Kalkülstellen, Annahmen gemacht werden, die nicht formalistisch gerechtfertigt werden können, sondern eine Referenz auf Bedeutung, Bedeutungskonstitution erfordern. Ja, es wird so getan, als könnte man dieses Spielchen, dieses also ein rein formales Zeichenspiel einführen, ohne Rekurs auf Bedeutung von Zeichen. Man muss aber Annahmen hinsichtlich Ersetzungsgleichheit machen. Und wie soll man die machen können, wenn nicht mit Bezug auf Bedeutung? Das hat Frege gezeigt, der gar kein Konstruktivist war. Aber Frege hat das gezeigt. Ja? Wir können keine reinen Zeichen. Wir müssen immer einen Bezug auf Bedeutung haben. Gut, bei Frege war die Bedeutung des Wahren, aber das war eben dann doch wieder der spezifisch andere Touch. Gut, er ist Logiker, aber er hat diese Inhaltslogik auch proklamiert und er war kein Konstruktivist, alles andere als das. Also, diese beiden Lösungen können es nicht sein. Innerhalb dieses Projekts, also meines, wird daher brauersche und husserlsche Konzepte durchaus aufgreifen, weil es ist ja nicht alles schlecht, was dort gemacht war. Ich nenne sie mal Peirce'sche, Spencer-Brown'sche Integration von Bezeichnungs- und Bedeutungsfunktionen expliziert werden und vertreten. Bezeichnungs- und Bedeutungsfunktionen sind untrennbar miteinander verbunden, verwoben. Der Logiker-Phänomenologe Peirce formuliert das explizit: Denken, Bedeutungskonstitution ist Darstellen, Zeichenfunktion. Der Mathematiker Spencer-Brown führt dies vor, wenn immer Unterscheidungen getroffen werden. Und als Unterschiede in Erscheinung treten, haben wir es mit kennzeichnenden bzw. gekennzeichneten Unterscheidungen zu tun. Wir heben damit grundsätzlich mit indizierenden Unterscheidungen an. Die Praxis indizierender Unterscheidungen ist unhintergehbar. Ja? Also diese Zusammenführung, diese Engführung von Zeichenfunktionen und Bedeutungsfunktionen auf einer ganz basalen Ebene, basaler als die Ebene, wie sie Husserl sieht. Husserl spricht von Zeichen immer schon im Sinne von etwas ist sozusagen, verweist explizit auf etwas. Etwas steht für etwas, also schon in dieser repräsentationalistischen Funktion. Wir nehmen das in der Tradition von Peirce und Spencer Brown viel basaler auf und sagen, wenn wir selbst einen Kreis zeichnen, dann bezeichnen wir den Kreis gleichermaßen, wie wir ihn zeichnen. Wir bezeichnen nämlich die Grenze des Kreises. Wir tun immer zweierlei. Ja, wir treffen einen Unterschied und wir bezeichnen diesen. Und wir können den dann immer noch auch explizit bezeichnen per Konvention und sagen, lass uns dieses Zeichen, das geschieht ja auch bei Spencer Brown, verwendet sein in Bezug auf diesen Unterschied. Aber wir bezeichnen auch implizit. Wir tun immer Zweifaches. Das ist sozusagen die epistemologische Grundüberzeugung. Nie nur bedeuten, sondern immer auch bezeichnen. Ohne bezeichnen können wir nicht bedeuten, vice versa. Wahrscheinlich wäre es jetzt angesagt zu beenden. Dabei kommt das Interessante eigentlich noch. Aber das kann man dann ja an anderer Stelle. Ich lasse es jetzt mal dabei bestehen. Also es kommt nämlich noch die interessante Stelle, wie eigentlich Spencer Brown verstanden werden kann, wie eigentlich Spencer Brown in Beziehung gesetzt werden kann zu Husserl und zu Brauer, indem die selbstbezüglichen Funktionen, die Sie vielleicht alle schon mal andeutungsweise gesehen haben, dieser Art, das sind ja iterative Figuren, die müssen ja als iterative verstanden werden. Also dieser Art, ja, Sie kennen das. Sie wissen, das ist eine iterative Figur, also da ist ein und so weiter. Ja. Also da kann man Punkte zeichnen. Das ist in der Mathematik allerdings kompliziert, Punkte zu zeichnen, weil das bedeutet Unendlichkeit, aber darauf gehe ich jetzt nicht ein. Also solche Figuren. Diese Figuren, diese selbstbezüglichen, ich nenne sie nicht rekursiv an dieser Stelle, ich nenne sie mal selbstbezüglich, weil rekursiv ist ein sehr, da kommt man sofort, das muss man klären sicherlich, die Frage, wie das im Verhältnis zu Rekursionstheorie und so weiter steht. Und das muss man wirklich technisch sauber klären. Ja, es gibt ja eine Theorie rekursiver Funktionen und wie solche Gebilde dazu stehen, das muss man aufklären formal. Aber ich mache das jetzt nicht. Ich sage, die sind selbstbezüglich in der Form, dass sie sich sozusagen in sich selber wieder eintragen. Und mein Vorschlag ist, das muss ich jetzt leider abkürzen, dass man die mittels des von mir jetzt auch noch nicht eingeführten Konzepts der Wahlfolgen von Brauer, der also sich mathematische Tätigkeit im Wesentlichen als ineinander geschachtelte Folgen von Auswahlen vorstellt, also auch als in irgendeiner Weise, das habe ich jetzt nicht vorgeführt, Ineinanderschachtelung, dass man die als intentionale Figuren auffasst, als intentionale Strukturen, die sozusagen sich in diesen Raum als Horizont, der Horizont ist innen, das ist ganz wichtig, fortsetzen. Ja? Dazu müsste einiges jetzt gesagt werden, warum ich das für plausibel halte, das so zu beschreiben. Jedenfalls ist das sozusagen, was jetzt dieses allgemeine konstruktive basale Medium anbelangt, ein Einsatzpunkt, wo man sagen kann, hier haben wir eine Übersetzungsmöglichkeit. Und dann wäre aus diesem wieder der Rückübertrag zur Rekursionstheorie zu machen, zu zeigen, aha, das ist ja ein Medium, wie sieht denn das Ganze rein rekursiv aus, die Husserlsche Intentionalität und wieder die Rückübersetzung in die Phänomenologie. Nicht zu machen, sondern zu sehen. Ja? Wir haben hier auf der einen Seite die Phänomenologie und wir haben da die Rekursionstheorie und das ist ein Medium. Ja? Das ist ein integratives Medium im Sinne eines die gemeinsame distinktionstheoretische Basis explizierenden Mediums. Ja? Ich mache jetzt mal Schluss hier. Aber das ist sozusagen, da geht es dann eigentlich los, ja? Die Konstruktivismen zu vergleichen, zu explizieren und so weiter.
Sie hörten
Dr. Christina Weiß am Research Day der Zeppelin-Universität am 4. Februar 2015.
Produziert von Welle 20.